Vampire im Schwarzwald. Es war ein regnerischer Sonntagabend, als sich der weiße Golf die gewundene Landstraße emporkämpfte. Der Regen prasselte unablässig nieder und verwandelte die Straße in eine rutschige Piste. Die Scheinwerfer des Wagens schienen kaum 10 Meter weit. Und die dunklen Tannenwälder rechts und links der Straße ließen nicht einmal das fahle Mondlicht durch.
Im Wagen saßen Professorin Guggendorf, Professorin der Medievistik in Freiburg und ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Sarah Herrmann. Sie waren auf dem Weg zur Burg Hohenberg, unweit von Trossingen. Die Professorin hatte ihr erzählt, dass sie dort einige Schriften zur Architektur der Burg in der Bibliothek vermutete. Diese waren für ihre Forschungsarbeit von besonderer Bedeutung.
Also irgendwo hier muss es sein. Als ich das letzte Mal hier war, da konnte ich die Burg schon von Weitem sehen.
Naja, bei dem Regen ist es sicherlich auch nicht leicht. Aber das Wetter und die Dunkelheit passen ja zu unserem Ziel. Aber sagen Sie, Frau Professorin Guggendorf, warum wollten Sie denn heute nicht schon früher losfahren? Dann hätten wir uns doch die Fahrt durch den Abend erspart.
Weil ich noch zu tun hatte.
Ja, aber war es denn überhaupt gut, dass Sie heute fahren? Ich meine, der dicke Schal um Ihren Hals zeigt mir, dass Sie offenkundig sehr erkältet sind.
Es ist alles bestens, Frau Herrmann. Machen Sie sich keine Sorgen. Aber sagen Sie, haben Sie sich mit den Unterlagen beschäftigt, die ich Ihnen gegeben habe?
Ja, Frau Professorin. Ich habe mir alles durchgelesen, was es zur Burg Hohenberg zu lesen gab.
Na, dann lassen Sie mal hören.
Erbaut ca. 1114, war die Burg von Anbeginn im Besitz der Familie derer von Rabenstein, ein Grafengeschlecht, das hier in der Nähe von Trossingen schon seit Jahrhunderten ansässig ist. Graf Rabenstein war ein charismatischer Mann, der sich zu höheren Berufen fühlte. 1154 kam dann Friedrich I., genannt Barbarossa, hier vorbei und verliebte sich in die Tochter des Grafen. Aber was dem Grafengeschlecht viel Ansehen hätte bringen können, stürzte die Rabensteins ins Verderben. Denn man weiß nicht warum, Graf von Rabenstein verweigerte dem Kaiser seine Tochter. Dieser ließ den Grafen daraufhin verhaften und so lange foltern, bis der Graf seinen Verletzungen erlag. Seine Kinder Cäcilie, die Tochter, in die der Kaiser sich verliebt hatte, und Johann Baptist schworen dem Kaiser daraufhin ewige Rache.
Naja, eben eine dieser alten Legenden.
Aber hören Sie, es geht noch weiter. Also, die Leute haben sich erzählt, dass Cäcilie und Johann Baptist von der Brücke des Höllentals in den Tod gesprungen sind.
Was soll denn das für eine Rache gewesen sein?
Warten Sie es ab. Das Volk erzählte sich, dass die Geschwister wohl zuvor einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hätten, um so Unsterblichkeit zu erlangen.
Aha, na, das wird ja immer schöner.
Auf jeden Fall nahmen die Leute diese Geschichte so ernst, dass sie die Gräber, in denen man die Geschwister vergraben hatte, wenige Wochen nach deren Begräbnis wieder öffnete. Und siehe da, die Gräber waren leer.
Professorin Guggendorf warf ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin einen ungläubigen Blick zu.
Doch damit noch nicht genug. In den folgenden Wochen kam es in den Wäldern rund um die Burg zu seltsamen Todesfällen. Zunächst waren es nur Hunde und dann ein Pferd. Aber schon kurz darauf wurde ein Edelmann gefunden, den man an einem Baum erhängt hatte. An seinem Hals fanden sich zudem seltsame Bissspuren.
Ach, jetzt kommen Sie noch mit Vampiren.
Nicht ich. Die Chroniken des Dorfes erwähnen diese Geschichten. Ich gebe sie nur wieder. Und überhaupt, warum wundert Sie das so? Sie waren doch schon dort.
Ja, ja. Erzählen Sie nur weiter.
Also, zunächst war auch der Pfarrer des Dorfes skeptisch und warnte die Bevölkerung, sich mit dunklen Mächten einzulassen. Aber dann stellte sich heraus, dass der Edelmann ein entfernter Verwandter des Kaisers gewesen war. 2 Monate später wurde eine Frauenleiche gefunden. Auch sie wurde erhängt und an ihrem Hals fanden sich Bisswunden. Und auch dieses Mal handelte es sich um eine Verwandte des Kaisers. Da waren die Leute überzeugt, dass es sich um die Taten von Cäcilie und Johann Baptist gehandelt haben musste. Sie setzten ihren Fluch in die Tat um.
Na gut, dass wir uns lieber mit der Burg an sich und nicht mit den Gruselgeschichten beschäftigen wollen. Ah, da. Sehen Sie? Da ist der Abzweig. da geht's zur Burg.
Professorin Guggendorf setzte den Blinker und bog nach rechts in einen schmalen Waldweg, der sich unter den mächtigen Tannen entlang schlängelte. Die Professorin und ihre Begleiterin wurden auf diesem von Schlaglöchern übersäten Weg wild durchgeschüttelt. Doch als durch die knöchrigen Äste des Waldes die Lichter der Burg in der Dunkelheit auftauchten, durchfuhr Sarah ein angenehmer Schauer. Bald wären sie im Warmen und würden sich mit dem heutigen Grafen von Rabenstein bei einem üppigen Abendessen angeregt unterhalten. Sarah seufzte zufrieden.
So, es sind nur noch wenige hundert Meter. Dann haben wir es geschafft. Ah, ich glaube, man erwartet uns schon.
Die Professorin zeigte auf die große Flügeltür der Burg, die weit offen stand. Dort schien eine Person zu warten. Kurz darauf parkte die Professorin den Wagen vor der großen Freitreppe, die zum Eingangstor hinaufführte. Sarah nutzte die letzten Meter im Wagen, um sich einen Eindruck des Gebäudes zu machen.
Imposant ragte die Burg in den Nachthimmel. Sarah konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass von dieser Burg etwas Bedrohliches, ja Gefährliches ausging. Wie zwei mahnende Finger ragten die beiden Türme in den Nachthimmel, durch den zerrissene Wolkenbänder glitten. Nur selten drang das milchig-weiße Licht des gespenstischen Mondes hindurch und tauchte die Burg in einen weißgrauen Schleier aus Licht. Neben den beleuchteten Fenstern im Erdgeschoss war nur ein Licht im rechten Turm zu sehen. Die restliche Burg lag in vollkommener Dunkelheit. Ein schrecklicher Ort. Sarah fröstelte. Ach was, dachte sie sich. Das bildete sie sich nur ein. Die Geschichte von Cecilie und Johann Baptist war schuld daran.
Professorin Guggendorf, nehme ich an. Und Sie müssen Frau Hermann sein. Bitte kommen Sie. Ich habe Ihnen zwei Schirme mitgebracht. Der Stalljunge wird sich gleich um das Gepäck kümmern. Der Graf erwartet Sie schon.
Damit führte der Butler, ein älterer Herr mit grauem Haarkranz und einem leichten Buckel, die Professorin und ihre Mitarbeiterin die große Freitreppe hinauf. Oben angekommen, betraten sie die Empfangshalle der Burg.
Sarah Hermann war beeindruckt. Von der reich verzierten Decke hing ein mächtiger Kronleuchter, dessen Licht in den unzähligen Spiegeln, die an den Wänden hingen, reflektiert wurde. Zwischen den großen Spiegeln hingen Ölgemälde, die offenbar Ahnen aus dem Hause der von Rabensteins darstellten. Wieder musste Sarah an Cecilie und Johann Baptist denken, konnte aber keine Gemälde von ihnen erspähen.
Wenn Sie mir bitte folgen mögen, der Speisesaal ist dort vorn.
Sarah Hermann und die Professorin folgten dem Butler, der sie auf eine große Flügeltür zuführte. Der Butler klopfte an und ließ die Tür dann aufschwingen.
Bitte, der Herr Graf erwartet Sie bereits.
Frau Professorin, Sie tragen immer noch Ihren Schal. Wollen Sie den nicht abnehmen?
Nein, nein, machen Sie sich darüber keine Sorgen.
Sarah Hermann und die Professorin betraten den Speisesaal, der Sarah sofort das Gefühl angenehmer Wärme vermittelte. Die Wände waren rot gestrichen und mit vielen Gemälden behängt. Auf der Tafel in der Mitte des Raumes standen zahlreiche Kerzen und verbreiteten ein angenehmes Licht, das sich in den Kristallgläsern und Schüsseln brach. Der prasselnde Kamin am Ende des Raumes trug sein Übriges zur gemütlichen Atmosphäre des Raumes bei. Am Tisch saßen ein Mann mit wallendem schwarzen Haar und einem Vollbart sowie zwei Kinder. Der Mann erhob sich und kam auf die Professorin zu.
Ah, Frau Professorin Guggendorf und Ihre reizende Assistentin. Was für eine Freude, Sie beide hier bei uns begrüßen zu dürfen. Wie ich höre, hatten Sie eine anstrengende Anreise. Sie müssen müde und sehr hungrig sein. So bitte setzen Sie sich doch. Ah, was bin ich doch für ein Tölpel. Bitte entschuldigen Sie, ich habe gerade ganz vergessen, meine beiden Kinder vorzustellen. Cecilie, Johann Baptist, bitte sagt unseren Gästen doch guten Tag.
Sarah durchfuhr einen Schauer, als sie die Namen hörte. Die beiden Kinder erhoben sich und kamen um den Tisch herum.
Es freut mich, Sie kennenzulernen.
Ja, auch ich möchte Sie im Namen der Familie hier bei uns auf der Burg willkommen heißen.
Sarah Hermann sah in zwei blasse Kindergesichter, deren Augen in dunklen Höhlen lagen. Ihr Unwohlsein bei diesem Anblick verstärkte sich noch, als sie die Hände der Kinder schüttelte. Sie waren eiskalt.
So, und nun setzen Sie sich, damit wir essen können.
Kaum hatten sich alle gesetzt, als die Tür geöffnet wurde und der Butler hereinkam. Er wurde begleitet von zwei Köchinnen, die ihm beim Aufdecken halfen. Es gab Barbary-Ente und Rindsgulasch mit verschiedenen Gemüsen und Soßen. Dazu einen hervorragenden Rotwein und zum Nachtisch Crema Catalana. Es war hervorragend. Als der Butler die letzten Teller hinausgetragen hatte, ließ Sarah sich in ihrem Stuhl zurücksinken.
Oh Gott, ich sterbe. So viel habe ich bestimmt seit Wochen nicht mehr gegessen. Aber es war hervorragend.
Ja, na, wenn Sie sterben sollten, dann hatten Sie wenigstens einen lohnenden Leichenschmaus.
Wünschen die Herrschaften noch etwas?
Nein, Johann, Sie dürfen sich zurückziehen. Und für euch beide, Cecilie und Johann Baptist, ist es nun auch Zeit fürs Bett. Ihr wisst doch, wir haben morgen viel vor.
Oh Mann, muss das sein?
Ja, warum dürfen wir nicht noch länger aufbleiben?
Kinder, ihr wisst warum. Also, los, ab ins Bett.
Mürrisch erhoben sich die beiden Kinder, verabschiedeten sich und liefen dann kichernd aus der Tür. Erst jetzt bemerkte Sarah, dass die beiden nichts gegessen hatten.
Hatten die beiden keinen Hunger?
Was? Nein, sie essen gerade nicht gut. Vielleicht die Pubertät?
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich würde mich gern schon zurückziehen. Ich bin wirklich sehr müde.
Was? Nein, natürlich nicht, Frau Herrmann. Ich kann bestens verstehen, wie es Ihnen gehen muss, nach so einer langen Anfahrt. Ich werde nach Johann klingeln, damit er Sie in Ihr Gemach führt.
Graf Rabenstein griff nach einer Glocke aus Messing und läutete kurz.
Johann? Bringen Sie bitte Frau Herrmann in Ihr Zimmer.
Jawohl, sehr gern.
Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht,
sagte Professorin Guggendorf und lächelte dabei. Ein seltsames Lächeln, dachte Sarah. Dann führte Johann der Butler Sarah aus dem Speisesaal durch die Empfangshalle und eine große Freitreppe hoch. Auch hier hingen Ölgemälde der Ahnen an den Wänden und Sarah betrachtete die Bilder beim Vorbeigehen. Sie war fasziniert von den verschiedenen Epochen, die die einzelnen Gemälde repräsentierten. Hier ein Graf in der Kleidung der Renaissance, dort eine Gräfin aus der Zeit des Barock. Und dann erschauerte Sarah. Auf dem nächsten Gemälde waren zwei Kinder abgebildet. Obwohl dieses Gemälde über 900 Jahre alt war, erkannte Sarah die Kinder sofort. Es waren Cecilie und Johann Baptist.
Hier ist Ihr Zimmer, Frau Herrmann. Unsere Haushälterin, Frau Sander, hat bereits alles für Sie vorbereitet. Sollten Sie noch einen Wunsch haben, können Sie jederzeit nach mir klingeln.
Sarah bedankte sich und betrat das Zimmer. Johann schloss die Tür hinter ihr. An den Wänden hingen kleine Lampen und verbreiteten ein gemütliches Licht. In der Mitte des Zimmers thronte ein gewaltiges Himmelbett mit einem Himmel aus Brokat und allerlei goldenen Kordeln. Daneben befanden sich noch ein Toilettentisch mit ovalem Spiegel und ein großer Schrank in dem Raum. Eine Tür gegenüber des Bettes führte in das Badezimmer. Es dauerte keine halbe Stunde, bis Sarah in dem gewaltigen Bett lag und ein schwerer, traumloser Schlaf sie ergriff.
Die Professorin wohl schon schläft? Mein Hals ist so trocken. Ich denke, dass ich mir noch etwas zu trinken besorgen sollte.
Sarah stand auf und schlüpfte in die Hausschuhe, die sie vor ihrem Bett gefunden hatte. Dann zog sie den Morgenmantel über und verließ ihr Zimmer.
Für einen Moment zögerte sie und überlegte, ob sie nicht doch einfach Wasser aus dem Bad trinken sollte. Aber dann hörte sie plötzlich Stimmen.
Das ist die Stimme von Professorin Guggendorf. Sie ist also noch wach. Wer weiß, vielleicht sitzt sie mit dem Grafen im Salon und trinkt Whisky. Ich werde mich einfach zu den beiden gesellen.
Sarah stieg die Treppe ins Erdgeschoss hinunter.
Ah, da brennt noch Licht. Ich kann es durch den Türspalt sehen. Vielleicht ist es in der Bibliothek.
Sarah ging langsam auf die Tür zu, hinter der sie nun deutlich die Stimmen des Grafen und der Professorin hören konnte. Durch den Spalt konnte sie erkennen, dass es sich bei dem Raum um die Bibliothek handeln musste.
Und Sie sind sich wirklich sicher, Herr Graf, dass dieser Gottfried Hermann ein Verwandter des Kaisers ist?
Ganz sicher. Der Stammbaum der Hermanns lässt sich bis in das 9. Jahrhundert zurückverfolgen. Sie lebten einst in der Nähe von Schwäbisch Gmünd und einige heirateten in die Familie der Staufer ein. So sind die Hermanns eng mit den Staufern verbunden, also der Familie, aus der auch Kaiser Barbarossa stammt.
Das wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf die Sache. Wir müssen also handeln.
Keine Sorge, Frau Professorin. Dafür ist bereits gesorgt.
Sarah konnte kaum glauben, was sie da hörte. Sprachen die beiden etwa über ihre Familie? Waren ihre Hermanns damit gemeint? Nein, das konnte nicht sein. Es gab überhaupt keine Verbindung von ihrer Familie zu den Staufern. Mit Sicherheit nicht, obwohl... Nun erinnerte Sarah sich an einen alten Wandteppich, den sie bei ihrer Großmutter gesehen hatte. Ihre Großmutter hatte oft davor gestanden und gesagt,
»Wir Hermanns waren einst kaiserlich.«
Sarah hatte das damals nicht verstanden, aber nun schien es auf einmal einen Sinn zu ergeben. Ihre Familie hatte tatsächlich einst eine Verbindung zu einem Kaisergeschlecht. Zumindest wenn Graf Rabenstein recht hatte. Für einen Moment überlegte sie, ob sie die Tür einfach öffnen und zu den beiden gehen sollte, doch etwas hielt sie zurück. Eine innere Stimme warnte sie, ja, sorgte dafür, dass ihr ein kalter Schauer über den Rücken lief. Und dann hörte sie die Stimme des Grafen erneut.
Frau Professorin, ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass Frau Hermann eine entfernte Verwandte des Kaisers Barbarossa ist.
Aber das würde ja bedeuten, dass...
Ganz recht, der Fluch.
Was?
Da war doch was. Ein Geräusch?
Ich habe nichts gehört.
Doch, ganz deutlich. Da draußen ist jemand. Vielleicht Johann? Johann, sind Sie das?
Sarah blickte sich eilig um und sah eine große Standuhr. Sie öffnete die Tür und schlüpfte hinein.
So. Hier drin bin ich jetzt sicher. Ich kann nicht glauben, was ich gehört habe. Wie konnte die Professorin mich hierher bringen, wenn sie doch geahnt haben musste, dass meine Familie mit den Staufern verbunden ist? Ich habe ihr doch noch von dem Fluch und den Morden erzählt. Mist, wären wir doch früher losgefahren. Dann hätten wir nicht übernachten müssen. Ich wäre nicht in diese Situation gekommen.
Sarah stockte. Plötzlich verstand sie. Die Professorin wollte nicht früh erfahren. Sie hatte es genau so geplant, wie es jetzt gekommen war. Wann war es, dass sie das letzte Mal hier gewesen war? Es konnten nur wenige Tage gewesen sein. Und dann erschrak Sarah.
Frau Hermann, was machen Sie denn hier ganz allein im Dunkeln?
Fassen Sie mich nicht an!
Frau Hermann, wie reden Sie denn mit dem Grafen?
Ich habe alles gehört, was Sie gesagt haben, über die Verbindung meiner Familie zu den Staufern, zum Kaiser. Und ich weiß, was Ihre Familie Graf Rabenstein mit dem Verwandten des Kaisers gemacht hat. Weichen Sie also von mir!
Damit riss Sarah sich den Kragen des Nachthemdes auf und holte das kleine silberne Kreuz hervor, das sie an ihrer Kette trug.
Ach, wie reizend. Da hat wohl jemand zu viele Schauerromane gelesen.
Sarah nahm ihren Blick zunächst nicht von dem Grafen. Dann sah sie zur Professorin hinüber, die sich plötzlich den Schal vom Hals wickelte. Und jetzt konnte sie es sehen. Selbst im schwachen Mondlicht, das durch die Fenster in die Halle fiel, waren die Bissspuren am Hals von Professorin Guggendorf deutlich zu erkennen. Plötzlich hörte sie noch zwei wohlbekannte Stimmen und spürte zwei eiskalte Hände, die sich in ihre Hände schoben.
Gehst du mit uns in den Wald?
Sarah sah nach unten und blickte in die blassen Gesichter von Cecilie und Johann Baptist. Die Kinder lächelten sie aus ihren tief liegenden Augen an. Sarah gefror das Blut in den Adern. Aus den Mundwinkeln der Kinder ragten spitze weiße Zähne und Johann Baptist hielt ein dickes Hanfseil in seiner Hand.
Wir müssen uns beeilen, sonst wird es wieder hell und das mögen wir nicht.
Zwei Tage später berichtete die Trossinger Zeitung vom Fund einer Frauenleiche. Der Förster erklärte, dass die Frau scheinbar von einem wilden Tier angefallen wurde, das sie in den Hals gebissen hatte.
Doch die Bürger von Hornberg wussten es besser. Und überhaupt, welches wilde Tier erhängte seine Opfer?
Thank you.